Die Weltwirtschaft der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts wird sicherlich viel stärker als bisher von afrikanischen Ländern mitgestaltet. Beispielsweise Äthiopien wird jetzt in den nächsten 5 bis 10 Jahren jedes Jahr 2-3 Millionen Menschen haben, die neu auf den Arbeitsmarkt strömen, jedes Jahr. Ne? Und wir sprechen in Deutschland von 3 Millionen Arbeitslosen zurzeit. Im Mittel über den Kontinent sollte es dazu führen, dass die Zahl der Menschen, die es nicht mal schafft, über $2,15 zu verdienen, dass die schrittweise abnimmt.
Afrika. 55 Länder. Konstruktiv und differenziert. Das ist der 55 Countries Podcast mit Julian Hilgers.
Hallo und herzlich willkommen zu 55 Countries. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die nächsten 100 Millionen neuen Jobs entstehen mehrheitlich in Afrika. Das war die Schlagzeile einer Studie des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft aus dem November 2025. Ich fand das ganz spannend, denn es heißt dort, bis 2030 wird die Zahl der Jobs weltweit um 100 Millionen wachsen, davon über 75 Millionen in Afrika. Wird der afrikanische Kontinent also zum Jobmotor? Ich fand diese Frage spannend, gerade angesichts des rasanten Bevölkerungswachstums auf dem Kontinent und der Frage nach Jobs, die ja so viele Menschen dort beschäftigt. Also habe ich mit Tobias Heidland gesprochen. Er ist Forschungsdirektor am Kiel-Institut und hat die Studie mitverantwortet. Herr Heidland, herzlich willkommen bei 55 Countries. Freut mich sehr, dass Sie dabei sind.
Freut mich auch, hallo.
In Ihrer Studie sagen Sie, dass bis 2030 100 Millionen neue Jobs entstehen, davon 75 Millionen auf dem afrikanischen Kontinent. Das klingt jetzt ja erstmal sehr gut. Unter welchen Umständen nehmen Sie das denn an? Weil natürlich in einer volatilen Welt ja auch immer viel passieren kann.
Also das ist erstmal ganz wichtig zu sagen, es ist keine Vorhersage der kurzfristigen Veränderungen. Da geht es um Langfristprojektionen, also mit der Idee, wie könnte die Welt im Jahr 2040, 2050, 2060 aussehen. Und als wir das im Herbst 2025 rausgebracht haben, war eben 2030 ein guter Punkt, um auch ein paar Kernzahlen zu nennen, was man sagen muss. Gerade in einer deutschen Umgebung, wo es auch viel um aktuelle Arbeitslosigkeit, Deindustrialisierung geht, der ganz überwiegende Teil dieser Jobs werden eben nicht stabile, sehr gut bezahlte Industriejobs sein in Afrika, sondern es werden ganz überwiegend informelle Tätigkeiten sein, Leute, die sich selber was aufbauen, die vielleicht in einem kleinen Unternehmen mitarbeiten und dann häufig auch nur gerade so aus absoluter Armut, also über $2,15 pro Tag nach internationalen Preisen kommen. Also da sprechen wir natürlich immer noch von Menschen, die im globalen Vergleich arm sind, die aber den ersten Schritt herausmachen aus der größten Armut.
Okay, das heißt, es wird quasi jeder Job dort erfasst, der über diese Armutsschwelle verhilft, oder ab wann zählt es dann für Sie ein Job auch als Job?
Also wir unterscheiden drei Kategorien. Das sind zum einen absolut prekäre Jobs, die einen nicht über diese Schwelle bringen. Da haben Sie alle sicherlich ein Bild vor Augen, welche Arten von Jobs das sind. In den Slums von Städten beispielsweise sehr, sehr arme Menschen auf dem Land, die das nicht schaffen. Dann gibt es, was wir ein bisschen plakativ vielleicht Big Jobs und Gig Jobs nennen. Big Jobs würde bedeuten, ein bisschen orientiert an dem, wie wir eigentlich in Deutschland und in der EU Armut definieren. Das sind Jobs, die einen über 2/3 des Medianeinkommens eines Landes bringen. Das ist so die sehr nah an der deutschen Armutsdefinition, die eine relative ist. Und das ist aber natürlich von Land zu Land sehr unterschiedlich. Wenn Sie jetzt mehr als 2/3 des Medianeinkommens in Südafrika verdienen, ist das ein anderes Level als im Südsudan. Und dementsprechend ganz wichtig auch eben den internationalen Armutsstandard, den wir in der Entwicklungsökonomie benutzen, also die eben schon angesprochenen $2,15 pro Tag. Das ist der neue Standard, wurde jetzt vor kurzem wieder angehoben. Wenn Menschen da drüber sind, sprechen wir davon, dass sie nicht mehr in absoluter Armut leben. Und das nennen wir Gig-Jobs, um eben klarzumachen, das sind häufig auch Leute, die sich das irgendwie zusammenstückeln, die kleine Gigs machen. Und da ist auch viel eben eigenes Unternehmertum, viel informelle Tätigkeiten. Auch da alle von den Zuhörerinnen und Zuhörern, die in Afrika unterwegs sind, werden gerade in den Städten viele dieser Jobs auf der Straße sehen.
Können Sie noch mehr darüber sagen, wo genau diese Jobs entstehen? Denn natürlich ist das ein großer Kontinent und Sie haben ja unter anderem geschrieben, dass Kenia zum Beispiel bis 2060 fast Vollbeschäftigung erreicht, andere Länder wie zum Beispiel Somalia auch in vielen Jahren noch große Lücken haben werden. Das heißt, kann man sagen, in welchen Ländern diese Jobs, diese 75 Millionen Jobs oder dann noch mehr in den nächsten Jahren vor allen Dingen entstehen werden und wo nicht?
Ja, da mache ich vielleicht noch mal ganz kurz einen methodischen Schwenk. Die entscheidenden Inputs, die wir für diese Projektion nutzen, sind zum einen Vorausberechnung der Demografie. Wie viele Menschen kommen pro Jahr ins arbeitsfähige Alter? Wie sieht es auch mit der Genderverteilung bei der Arbeitsmarktteilnahme aus? Und Demografie ist etwas, was sehr, sehr sicher ist, auch auf 10, 20 Jahre. Denn wer im Jahr 2035 18 Jahre wird, das wissen wir sehr, sehr genau. Natürlich kann es zu kurzfristigen Krisen kommen, Menschen können sterben, aber im Allgemeinen sind diese Zahlen sehr, sehr stabil. Das heißt, damit kann man sehr gut projizieren. Und dann kommt der zweite Input und der ist unsicherer. Das ist die Frage, wie entwickelt sich die Wirtschaft der jeweiligen Länder? Und wir haben da ganz bewusst, Sie sprachen eben von der schwierigen globalen politischen Lage ganz bewusst jetzt kein rosiges Szenario genommen, sondern eines, was ja sozusagen eine polarisierte Welt mit Wachstumsschwierigkeiten annimmt, also eines der eher pessimistischen Szenarios. Ja, man sieht dann eben ein Wachstum in fast allen Ländern, ein ziemlich starkes Wachstum der erwerbsfähigen Bevölkerung. Beispielsweise Äthiopien wird jetzt in den nächsten 5 bis 10 Jahren jedes Jahr 2-3 Millionen Menschen haben, die neu auf den Arbeitsmarkt strömen, jedes Jahr. Ne? Und wir sprechen in Deutschland von 3 Millionen Arbeitslosen zurzeit. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht es mit der Wirtschaft voran? Inwieweit kann das Schritt halten? Und da kann man eben aus vergangenen Daten schätzen, wie ungefähr Wirtschaftswachstum mit Jobwachstum assoziiert wird. Und das heißt, wir haben dann eine Idee, wie groß die Lücke in der Zukunft aussehen wird bei den Menschen, die keinen Job haben. Und ich sprach eben von Madagaskar, das ist nicht zufällig gewählt. Das ist das Land, wo die Lücke im Anteil an der Bevölkerung zurzeit am schlechtesten aussehen. Da kommen so um und bei 80% der Menschen nicht über diese absolute Armutsgrenze. Und das sind Länder, die gleichzeitig sehr schnell bei der Bevölkerung wachsen. Also Demokratische Republik Kongo, Madagaskar und einige andere sind sozusagen die dunkelroten Fälle auf den Karten, die wir erstellt haben. Und es gibt dann andere Länder wie Kenia, in denen zwar arbeitsmarktpolitisch sehr viel Druck auf dem Kessel ist, wo man aber, wenn man die Berichterstattung beispielsweise verfolgt, sieht, die Regierung versucht eine Menge Migrationsabkommen, lokale Wirtschaft stärken und so weiter und so fort, um diesem Druck, der ja auch häufig dann noch von der Straße kommt, von den jungen Menschen kommt, dem Herr zu werden. Und daraus entstehen dann eben große Unterschiede bei den zu erwartenden Ergebnissen.
Berichterstattung ist ein ganz gutes Stichwort. Als über Ihre Studie berichtet wurde, dann hieß es oft Jobmotor Afrika und diese Zahl wurde durchaus auch nach vorne gestellt, vielleicht auch als etwas Positives. Ist es denn jetzt eigentlich eine gute Zahl, wenn man das so sagen kann, 75 Millionen Jobs, wenn man sich dieses Bevölkerungswachstum auf dem Kontinent anguckt? Mit anderen Worten, reicht das für eine positive Entwicklung des Kontinents? Gerade wenn man auch sieht, dass das jetzt nicht alles gerade gute und sichere Jobs sind.
Ja, das ist die zentrale Frage, denke ich, auch die Frage, die uns motiviert hat, in diese ganze Datenarbeit überhaupt reinzugehen. Und wenn man sich einfach nur die Demografie anschaut, mit dem immensen Bevölkerungswachstum, Verdoppelung der afrikanischen Bevölkerung bis ungefähr 2055, so nach den mittleren Szenarien der UN, dann kann einem Angst und Bange werden. Was unsere Projektionen zeigen, ist, wir sind jetzt in einer Phase, wo gerade diese Jobs Gap, also die Anzahl der Leute, die nicht mal über die $2,15 kommen, die ist jetzt einige Jahre lang angestiegen, auch nochmal befeuert von der Pandemie natürlich, aber dieser Trend, dass es immer schlechter wird sozusagen in den Gesamtzahlen, der wird sich hoffentlich umkehren, es sei denn, es passieren viele weitere Katastrophen. Und es wird eher zu einem einer langsamen Reduktion von absoluter Armut kommen, insofern die Szenarioannahmen, die wir getroffen haben, eben korrekt sind. Das heißt, obwohl eben massiv junge Menschen auf den Arbeitsmarkt strömen, kann ein Stück weit Schritt gehalten werden. Das bedeutet nicht, dass jetzt jedes Land das schafft. Aber im Mittel über den Kontinent sollte es dazu führen, dass Menschen, ja, dass die Zahl der Menschen, die es nicht mal schafft, über $2,15 zu verdienen, dass die schrittweise abnimmt. Die wird bei weitem nicht null sein, sondern so 2060 sind wir da immer noch um und bei 100 Millionen Menschen. Und da hängen natürlich auch noch Familien dran, die entsprechend auch in sehr, sehr schwierigen Verhältnissen leben. Also es ist nicht alles rosig, aber es ist auch nicht so, dass wir eine komplette Stagnation haben. Und eine ganz wichtige Lektion daraus ist, wir sollten auf gar keinen Fall jetzt aus der deutschen Brille von einer Deindustrialisierungs- und Stagnationsdebatte heraus unterschätzen, wie groß die Dynamik und auch der Unternehmergeist in afrikanischen Gesellschaften ist. Wenn es keinen großen Sozialstaat gibt, der einen unterstützt, dann müssen eben die Menschen selber eine Lösung finden. Und das passiert dann häufig, indem man irgendwie Wege findet, erstmal aus absoluter Armut zu entfliehen, indem man was selber aufbaut, indem man in kleinen Unternehmen was probiert.
Bevölkerungswachstum ist ja ein großes Thema auf dem afrikanischen Kontinent. Es wird ja oft auch als Herausforderung bezeichnet, weil eben ja so viele Leute ernährt werden müssen, mit Jobs versorgt werden müssen. Ist dieses rasante Bevölkerungswachstum jetzt aus Ihrer Sicht eher eine Hürde oder dann doch eine Chance, weil so viele Jobs dann auch entstehen?
Also historisch gesehen, wenn wir jetzt wirklich über langfristige globale Trends nachdenken, dann, also über die letzten Jahrhunderte, dann ist ein Grund, warum Afrika, insbesondere der Subsahara-Raum, relativ schlecht im globalen Vergleich dasteht, dass es an Menschen gefehlt hat, durch Dinge wie hohe Belastung mit Krankheiten, hohe Kindersterblichkeit und so weiter, gab es nicht diese Art von Arbeitsteilung, starke Urbanisierung und so weiter in den meisten Regionen. Da, wo es teilweise passiert ist, denken wir an Ghana zum Beispiel, haben die Kolonialmächte es dann kaputt gemacht. Aber von der Seite gab es traditionell einen gewissen Wettbewerbsnachteil durch den Mangel an Bevölkerung. Wir sind jetzt in einem so rapiden Bevölkerungswachstum, was ja mindestens genauso schnell ist wie im 19. Jahrhundert beispielsweise in Deutschland, dass es ja sehr, sehr schwierig ist, dass die Strukturen mit was wachsen, also Megacities entstehen, Infrastruktur kann kaum Schritt halten. Und es ist eigentlich ein extremer Kapitalbedarf da, um das Mitwachsen von Institutionen, von Infrastruktur zu finanzieren. Von der Seite ist es sicherlich schwierig, so eine sehr, sehr starke Wachstumsphase zu haben. Was gleichzeitig eine Chance längerfristig ist, ist, dass Afrika viel mehr zu einem auch wichtigen eigenen Gravitationszentrum wird in der Weltwirtschaft und nicht eben mehr Nordamerika, Europa und Südostasien allein die Welt ausmachen, sondern die Weltwirtschaft der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts wird sicherlich viel stärker als bisher von afrikanischen Ländern mitgestaltet. Und die große Hürde aktuell ist sicherlich jetzt mit dem politischen Druck, auch von der Straße klarzukommen. Wie schaffen wir es, dass da nicht reihenweise Regierungen die Segel streichen, die Bevölkerung keine Perspektiven sieht, sondern dass wirklich die richtigen Schritte unternommen werden, um die Bedingungen auch zu schaffen, dass Unternehmertum die ganzen notwendigen Jobs schaffen kann.
Und was genau muss da passieren, also damit die Rolle der afrikanischen Staaten in der Weltwirtschaft zunimmt und ja vor allen Dingen auch Wertschöpfung entsteht? Das ist ja immer das große Thema, dass es eben nicht nur die kleinen Jobs sind, sondern auch wirklich Unternehmen entstehen, Wertschöpfung entstehen. Was muss dafür passieren?
Wichtig ist, wie überall, dass es gute Rahmenbedingungen gibt für die Wirtschaft. Das heißt nicht eine komplette Deregulierung, aber eben die die Möglichkeit für Menschen mit neuen Ideen, Unternehmen zu starten. Ich würde jedem davon abraten, irgendwie eine Bürokratie nach deutschem oder französischem Vorbild aufzubauen, wenn man ein dynamisches Wachstum generieren möchte. Gleichzeitig haben aber natürlich gute Institutionen, wie wir die in den meisten europäischen Ländern haben, auch ihre Vorteile, Planungssicherheit, gutes Schulsystem und so weiter und so fort. Das heißt, je nachdem, was die jeweiligen Beschränkungen von den Ländern sind, muss an diesen gearbeitet werden. Einige Länder sind da weiter als andere. Ich hatte eben Marokko zum Beispiel genannt. Da gibt es ja eine klare Reformagenda der Regierung, gibt Ideen von Diversifizierung, dass man sich auf bestimmte Sektoren fokussiert, bei denen man einen komparativen Vorteil gegenüber anderen Ländern sieht. Man nutzt strategisch seine Rolle in der Nähe von wichtigen Handelswegen und Handelspartnern wie der EU. Und andere Länder, Mauritius zum Beispiel, nutzt ganz stark seine Rolle als Handelszentrum. Wiederum andere wie Botswana versuchen es aus einer völligen Abhängigkeit von Ressourcen herauszukommen, sich stärker zu diversifizieren. Da sieht man schon, wie groß die Bandbreite ist. Und die Gemeinsamkeit ist sicherlich, dass man sich überlegt, was kann unser Land zu globalen Wertschöpfungsketten beitragen? Was könnte eine Strategie sein, die wirklich funktioniert? Und dann muss man sich natürlich auch Partner suchen. Und das machen ja viele afrikanische Länder sehr aktiv, dass sie nicht nur jetzt beispielsweise bei der Weltbank bei Geberländern wie Deutschland anklopfen, sondern eben auch strategisch dann mit zum Beispiel China zusammenarbeiten für den Infrastrukturausbau. Insofern sieht man in vielen Ländern Aktivitäten, die zumindest in die richtige Richtung gehen. Und die Fälle, die in denen das nicht passiert, sind dann häufig auch die in unseren Jobberechnungen besonders problematisch erscheinen, wo eben eine Regierung eher damit beschäftigt zu sein scheint, sich selber an der Macht zu halten, keine wirklichen Reformschritte unternimmt und es dann auch wirklich unklar ist, was passiert, wenn dort die Bevölkerung nochmal um 50% beispielsweise wächst und eine sehr, sehr große junge Bevölkerung ohne große Chancen heranwächst.
Und was heißt das Ganze für uns? Ich meine, auch Deutschland hat ja Interesse daran, dass Jobs auf dem afrikanischen Kontinent entstehen. Da wird ja auch Geld für ausgegeben, um möglicherweise Migration zu steuern und zu begrenzen. Heißt das aber eigentlich im Umkehrschluss, dass wir vielleicht auch gewisse Produktionen eigentlich dann auf dem afrikanischen Kontinent verlagern müssten? Oder wird dieser Kontinent für ganz andere neue Dinge stehen in der Digitalwirtschaft? Sind das ganz neue Jobs? Also was bedeutet das vielleicht für globale Produktionsketten und die Wirtschaft der Zukunft aus unserer Sicht?
Also ein Grund, warum Deutschland deindustrialisiert ist, dass wir im globalen Vergleich in vielen Fällen nicht mehr wettbewerbsfähig sind, haben häufig die zehnfachen Gehälter inklusive Sozialabgaben wie ein günstiger Produzent in China beispielsweise. Arbeitsbedingungen sind natürlich auch völlig andere. Die Wohlfahrt der Menschen ist deutlich größer, wenn man hier arbeitet, anstatt in einem Land, was dort kaum reguliert ist. Insofern sehe ich, dass insbesondere arbeitsintensive Produktionen vermutlich auch noch stärker verlagert werden. Die sehe ich langfristig nicht in Deutschland, außer sie ist sehr, sehr spezialisiert, jetzt im hochtechnisierten Bereich oder bei Unternehmen, die sehr, sehr viele Innovationen haben, die sie zu Weltmarktführern beispielsweise machen. Da kann es natürlich nochmal in Nischenproduktion auch hier geben. Und die Chance für die Länder in Afrika, die das nutzen, ist sozusagen, gerade wenn sie zum Beispiel am Meer liegen, gut zu erreichen sind, dort gewisse Produktionsschritte zu übernehmen. Was wir global sehen, ist, dass Unternehmen zum Beispiel aus China abwandern, teilweise anfangen aus zum Beispiel Vietnam abzuwandern, weil diese Produktionsstandorte zu teuer werden. Und es gab zum Beispiel vor Beginn des Krieges in Äthiopien, gab es Bewegungen von chinesischen Unternehmen, die sich in Addis Abeba zum Beispiel angesiedelt haben. Schuhindustrie war so ein Beispiel, Textilindustrie. Also das war ein Trend, von dem das Land auch begonnen hat zu profitieren, wurde dann aus politischen Gründen leider zerstört. Zeigt aber, es gibt halt eben diese Verlagerungsbewegung und das sind häufig eben genau diese Gig-Jobs, Jobs, die erstmal nicht gut zahlen, die aber dann ein erster Schritt sein können in besser bezahlte, formellere Tätigkeiten. Der Dienstleistungsbereich ist glaube ich, aktuell kaum zu prognostizieren mit dem, ja, mit dem Wachstum von Fähigkeiten von KI aktuell. Ist es, glaube ich, ziemlich unklar, was das für auch die Möglichkeiten von afrikanischen Ländern bedeutet. Mir ist da keine wirklich richtig gute Forschung bisher bekannt, die das ja, glaubwürdig auseinanderzieht. Meine Erwartung wäre, dass eben genau die Tätigkeiten, die ja so wiederholbare Dienstleistungen sind, die auch einfach zu verlagern sind, dass die es ganz, ganz schwer haben werden. Man muss, denke ich, einen Weg finden, in afrikanischen Ländern, ja, entlang der eigenen Stärken lokale Wertschöpfung aufzubauen und dann sich zu überlegen, was können wir sowohl an Konsumgütern für den heimischen Markt, aber insbesondere auch für den Weltmarkt eben nutzen, um herauszuwachsen, und was ist dann wiederum, den Sprung zu Ihrer Frage zurückzugehen, was ist da auch die Rolle von ausländischen Unternehmen, die sich hier ansiedeln, was können wir denen für Anreize bieten?
Ein letzter Aspekt vielleicht noch, ich weiß nicht, inwiefern Sie sich auch im Zuge dieser Studie damit beschäftigt haben, Freihandel wird ja immer wieder genannt, war sicherlich ja auch Motor in Europa für Wirtschaftswachstum. Inwieweit könnte die Implementierung der afrikanischen Freihandelszone, die ja noch wahnsinnig stockt, helfen, um ja, das Wirtschaftswachstum, aber ja auch die Kreation von Jobs auf diesem Kontinent anzukurbeln?
Also das ist ein zentraler Baustein. Wir sollten jetzt nicht erwarten, dass das alleine Länder auf irgendwie ein Mitteleinkommensniveau bringt. Es kann aber durchaus zu ein paar Prozent Wirtschaftswachstum in dem gegebenen Land führen. Und wenn es eben das Einkommen von Menschen um vielleicht ein paar hundert Dollar pro Jahr erhöht, wir hier aber hunderten Millionen von Menschen in den profitierenden Ländern sprechen, dann ist natürlich der Hebel ein sehr, sehr großer. Und ich denke, wir haben alle Fälle vor Augen, die zeigen, wie absurd eigentlich die aktuelle Situation ist. Also wenn man beispielsweise in Westafrika italienische Dosentomaten kauft, weil es nicht funktioniert, günstige Dosen im Land einzuführen, weil die Handelsbarrieren zwischen den Nachbarländern zu groß sind. Beispielsweise, das sind so Fälle, die lassen sich natürlich durch eine Freihandelszone adressieren, ähnlich wie das in der EU auch passiert ist, dass dann zum Beispiel in dem Fall der Dosenhersteller einen großen Teil Westafrikas versorgt und die eigenen Produkte dann vielleicht auch auf den Weltmarkt gehen können, anstatt auf den Märkten langsam vor sich hinzurotten. Also da sind selbst so kleine, vielleicht nicht besonders spannende Produkte wie Lebensmittel effizienter zu transportieren, sind da ganz zentral, denn das verringert ja auch die Lebenshaltungskosten und sorgt dann dafür, dass auch ein gegebenes Einkommen weiter reicht. Da ist eben ganz zentral, das lässt sich kaum staatlich planen, sowas. Viele afrikanische Länder haben ja in der Vergangenheit 60er, 70er mit Planwirtschaft experimentiert. Eine ganz klare Lektion ist, dass das üblicherweise nicht funktioniert und es eben sehr, sehr wichtig ist, dass heimische Unternehmer eine gewisse Unterstützung auch haben, an Geld rankommen, eine Bankeninfrastruktur da ist und so weiter. Also alles Faktoren, die die davon profitieren, einen größeren Markt zur Verfügung zu haben und dann auch stärker zu skalieren.
So viel von Tobias Heitland vom Kiel-Institut. Die ganze Studie und weitere Infos dazu findet ihr natürlich wie immer verlinkt in der Folgenbeschreibung. Das war's für diese Folge von 55 Countries. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr die Folge anderen Freundinnen und Freunden empfehlt. Und schaut doch mal bei Instagram unter 55 Countries vorbei und hört in ein paar alte Folgen rein. Danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Euer Julian. Ciao. Thank you.